Ich möchte heute mit euch mit dem Matthäusevangelium beginnen und dann immer mal wieder, wenn ich dann dran bin, mit einer freien Predigt sozusagen, immer mal wieder aus dem Evangelium heraus dann predigen, sozusagen, ich sag mal, meine persönliche Predigtreihe da so machen. Und heute möchte ich zuerst einmal einfach so nochmal so ein paar einführende Gedanken da geben zu dem Evangelium und so aufzeigen, was da so der Schwerpunkt ist, und dann auch den ersten Abschnitt einmal mit euch schon durchgehen, und zwar dieser Stammbaum, der am Anfang vom Matthäus-Evangelium ist. Und das Ganze, was so über dem Predigten stehen soll und was eigentlich auch, wenn man sich das Matthäus-Evangelium anschaut, über dem Matthäus-Evangelium steht, ist das Königreich Gottes. Ich habe das ja schon, wenn ihr euch erinnert, das letzte Mal, als ich gepredigt habe, da bin ich ja schon darauf eingegangen, auf das Evangelium. Das war mir wichtig, einmal so aufzuzeigen oder darüber zu sprechen. Das war natürlich nicht ausschöpfend, aber einfach mal so darüber zu sprechen, um dann zu sehen, wenn wir jetzt das Matthäus-Evangelium ja machen, dass wir so schauen, was ist das Evangelium eigentlich? Warum heißt das Matthäus-Evangelium Matthäus-Evangelium? Wenn doch nur, ich sag mal, im Matthäus-Evangelium zum Beispiel die letzten drei Kapitel, sage ich mal, da geht es um die Kreuzigung und Auferstehung. Wenn das jetzt das ganze Evangelium wäre, dann warum hat Matthäus die ganzen 25 Kapitel davor geschrieben? Und da einfach, da haben wir auch gesehen, dass das Evangelium eben mehr ist als nur die Botschaft, dass und wie wir gerettet werden können. Es ist mehr. Das ist ein Teil davon, auf jeden Fall. Aber es ist eben mehr. Das haben wir gesehen. Da möchte ich einfach noch einmal diesen Vers aus dem Alten Testament, den ich letztes Mal auch gebracht habe, vorlesen aus Jesaja 52, Vers 7, wo es schon um das Evangelium geht. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt, also der das Evangelium bringt, der das Heil verkündigt, der zu Zion sagt, dein Gott herrscht als König. Das ist die Botschaft, die er bringt. Also das Evangelium ist die Königsherrschaft Gottes, dass Gott herrscht. Und das ist eine wunderbare Nachricht, denn so wie es auch hier heißt, das bedeutet Frieden. Gerechtigkeit, das bedeutet alles Gute, wenn Gott herrscht und nicht wir Menschen. Wenn Gott herrscht und Gott herrscht und er wird in Ewigkeit herrschen. Sein Königreich, das haben wir gesehen, wird in Ewigkeit bestehen. Und das ist die gute Nachricht. Und zwar herrscht er, und das ist das Besondere, durch Jesus. Das ist ja das Entscheidende. Seine Herrschaft ist durch Jesus. Jesus ist also dieser König, der Gesalbte, so heißt es ja, der Gesalbte, der von Gott durch Salbung eingesetzt wurde zum König. Und so geht es also um das Königreich Gottes. Gott kommt zu seinem Ziel. Er wird alle Dinge wiederherstellen. So heißt es in einer Predigt von Petrus in Apostelgeschichte 3. Das habe ich bei der letzten Predigt haben wir uns das gar nicht angeschaut. Wir haben uns ja auch ein paar Predigten aus der Apostelgeschichte angeschaut, aber die jetzt nicht. Und da spricht Petrus von der Wiederherstellung aller Dinge. Ja, was wird wiederhergestellt? Naja, als Gott alles geschaffen hatte, da sagte er, es ist sehr gut. Aber wie viel ist kaputt gegangen seitdem? Wodurch? Ja, durch die Sünde. Durch die Sünde, den Tod, den Teufel. Und Gott, das ist die gute Botschaft, er wird alles wieder einmal herstellen. Er wird das Alte beseitigen und er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, in der Frieden und Gerechtigkeit herrschen. Es wird alles so werden, wie Gott es sich ursprünglich gedacht hat. Wiederherstellung aller Dinge. So wie Gott sich das eigentlich gedacht hat. Das wird er tun, das wird er vollbringen. Er wird zu diesem Ziel kommen. Und das ist eine wunderbare Botschaft, das Evangelium. Das Einzige, was bestehen bleibt, ist sein Königreich. Und es besteht in dem gesalbten König, Jesus. Also das Evangelium, dort dreht sich alles um Jesus, um ihn als Person. Wer ist dieser König? Woher kommt er? Wie denkt er? Wie handelt er? Wie redet er? Was redet er? Was hat er uns, den Bürgern seines Königreiches, zu sagen? Der König hat seinen Bürgern etwas zu sagen. Was hat er für Gesetze in diesem Königreich gegeben? Jedes Königreich hat gewisse Gesetze. Und so weiter. Also so, das allumfassend, das Evangelium, das beinhaltet das alles. Und das, ihr Lieben, will man ja doch mehr und mehr verstehen, oder? Verinnerlichen, umsetzen. Ich meine, schließlich ist er unser König. Immer mehr lernen. Man ist da in einem Prozess, aber dass das so doch das Bestreben ist. Und so merkt man eben auch beim Lesen des Matthäus-Evangeliums, wenn man das mal so durchliest, auch so in einem Schwung oder so in einer kurzen Zeit, da merkt man, es dreht sich die ganze Zeit um das Königreich Gottes. Diese Begriffe Königreich des Himmels und Königreich Gottes kommen da ständig vor. Und die, nur ganz kurz zur Erklärung, diese beiden Begriffe meinen exakt das Gleiche. Also Königreich des Himmels, das kommt übrigens nur im Matthäus-Evangelium vor, dieser Begriff. In allen anderen Stellen, in allen anderen Evangelien kommt nur Königreich Gottes vor. Im Matthäus-Evangelium kommt als einziges auch dieses Königreich des Himmels vor, aber auch Königreich Gottes. Und Königreich des Himmels, da dürfen wir uns nicht vorstellen, also es heißt ja auch Reich der Himmel, je nach Übersetzung, oder im Himmelreich, das Himmelreich. Und da dürfen wir uns jetzt nicht vorstellen, das Himmelreich, das ist irgendwas so Jenseitiges, ne? Da wo Gott irgendwo wohnt, das ist das Himmelreich, so, was Jesus hier dann meint, wenn er davon spricht, wenn Jesus diesen Begriff gebraucht. Sondern das Himmelreich meint genau das Gleiche wie Königreich Gottes und das verwirklicht sich hauptsächlich auf der Erde, das Königreich Gottes. Es wird ja auf der Erde in Ewigkeit bestehen. Natürlich ist es allumfassend auch, ich sag mal, auch im Himmel, aber vor allem auch auf der Erde. Und dementsprechend ist das Himmelreich, wenn dieser Begriff fällt, ist das Gleiche wie Königreich Gottes. Das Himmelreich ist hier, auf der Erde wird es verwirklicht. Also wir sehen das, dass das immer parallel gebraucht wird. Ne? Dort, wo Matthäus Königreich des Himmels gebraucht, in den Parallelstellen in den anderen Evangelien steht Königreich Gottes. Eine Erklärung, warum Matthäus hier Königreich der Himmel schreibt, finde ich eigentlich ganz gut. Matthäus hat hauptsächlich an Juden geschrieben. Und bei den Juden ist es ja so, dass sie diesen Gottesnamen Jahwe, J-H-W-H, der im Alten Testament, mit dem Gott sich ja offenbart hat, dass sie den irgendwann aufgehört haben zu benutzen, diesen Namen. Weil sie hatten Sorge, ihn zu missbrauchen. Gott hat das ja auch verboten, ne? Dieser Name soll nicht zu Nichtigem ausgesprochen werden. Und die Juden hatten Sorge, den zu missbrauchen und haben dann, wie so oft, einfach mal eine Schippe draufgelegt und haben gesagt, wir benutzen ihn einfach gar nicht, dann passiert uns das auch nicht aus Versehen oder so. Und dann haben sie Ersatzbegriffe dafür genommen. Also wenn sie dann im Alten Testament gelesen haben, und da kommt ja dieser Name ganz oft vor, Jahwe, steht dann da, J-H-W-H, Jahwe, und der steht da auch. Und wenn sie aber dahin kommen, dann lesen sie das nicht so, sondern sie lesen zum Beispiel Adonai. Adonai heißt Herr, ganz einfach. Das ist auch der Grund, warum dann in unseren Bibeln im Alten Testament, da wo Jahwe steht eigentlich, auch Herr steht ganz oft in Großbuchstaben. Wenn euch das mal aufgefallen ist. Und deswegen, die Juden sagen dann Adonai anstatt Jahwe. Die haben so einen Ersatznamen. Und es gab aber auch andere Ersatznamen. Wenn sie sich auch mal so unterhalten haben, und dann sprechen sie eben über Gott, und dann wollen sie nicht Jahwe sagen, dann haben sie auch andere Namen. Und einer davon ist Shamayim. Und Shamayim heißt Himmel. Das heißt, sie haben auch, wenn sie von Gott gesprochen haben, haben sie den Begriff Himmel dafür gebraucht, für Gott. Es gab noch andere. Und deswegen, wenn da steht Königreich des Himmels, wenn Matthäus das so schreibt, weil er auch, wie gesagt, hauptsächlich an Juden geschrieben hat, dann meint er einfach Königreich Gottes. Und dieses Königreich, wie schon gesagt, das verwirklicht sich hauptsächlich, da geht es darum, dass ja Gott auf der Erde sein Königreich gründet, alle anderen Reiche fortwischt und auf der Erde sein Königreich gründet. Und worum es mir geht, ist diese Begriffe ständig im Matthäusevangelium. Und zwar, im Matthäusevangelium kommt es 36 Mal vor. Das ist mehr als einmal pro Kapitel. Im Markus-Evangelium ist weniger, Markus ist aber auch kürzer, da ist jetzt 15 Mal, das ist auch fast einmal pro Kapitel, okay. Lukas-Evangelium 32 Mal, ist ein bisschen, das Lukas-Evangelium ist aber länger, also ist es letztendlich doch weniger. Aber dann Johannes-Evangelium nur 2 Mal, Apostelgeschichte 6 Mal und im Rest des Neuen Testamentes dann auch nur 6 Mal. Also einfach von der Menge her, Matthäus, man wird ständig darauf stoßen. Es geht ständig um dieses Königreich des Himmels bzw. Königreich Gottes. Beispielsweise beginnt es auch schon mit der Verkündigung von Johannes und von Jesus, was sie verkündigt haben. Sie haben gesagt, ändert eure Gesinnung, denn das Königreich des Himmels ist nahe herbeigekommen. Das war der Aufruf von ihnen. Und natürlich ist es nahe herbeigekommen, denn Jesus, der König, war ja da. Der das Königreich ja in sich vereinigt, in dem das Königreich ja besteht, in dem König, der war ja da. Es ist nahe herbeigekommen. Und wenn wir dann an diese Gleichnisse denken, wo Jesus immer wieder sagt, das Königreich der Himmel wird verglichen mit einem Senfkorn, das und so weiter, diese ganzen Gleichnisse. Und immer wieder auch bringt Jesus Geschichten, Gleichnisse, wo er sagt, dass das Königreich des Himmels gleicht einem dies und das. Und so geht es ständig um dieses Königreich Gottes, weil Jesus möchte das erklären, den Menschen nahe bringen, wie ist das Königreich Gottes? Weil das ist ja nun mal das, was in Ewigkeit bestehen wird. Und das ist sehr präsent im Matthäusevangelium. Und eben dieser König, Jesus, wird in diesem Evangelium vorgestellt, komplett vorgestellt, wie er gekommen ist, wer er ist, was er kann, wie er handelt, wie er redet, was seine Grundsätze sind, was seine Gesetze sind. Und dann auch am Schluss, was er ganz speziell getan hat, seine große Tat am Kreuz und seine Auferstehung. All das wird in diesem Evangelium beschrieben. Und da einfach eine ganz kurze Übersicht, einmal einfach über die ersten 4 Kapitel, wo ich so zusammenfassen würde, dass es in diesen ersten 4 Kapiteln so um die Person des Königs geht. Also wir haben so ganz grob jetzt Kapitel 1, die Abstammung des Königs. In Kapitel 2, der König, ein Retter Gott für alle Völker. Kapitel 3, Vorbereitungen für den König. Und Kapitel 4, der König betritt die Bühne. Und dann einfach so als Ausblick, wenn man dann mal schaut, da würde ich den nächsten Kapitel 5 bis 7, würde ich wieder eine große Überschrift geben. Das ist ja die Bergpredigt, 5 bis 7. Das ist auch wieder so ein zusammenhängender Abschnitt, in dem Jesus, ich würde sagen, eben die Grundsätze seines Königreichs erläutert. Die Gesetze, die Grundsätze, wie man sich in diesem Königreich verhalten soll. Und dann und so weiter. Wie gesagt, es gibt dann die Gleichnisse und so weiter. Aber in diesen ersten 4 Kapiteln geht es darum, woher stammt dieser König und wer ist der vor allem? Ich möchte jetzt dann, also das einfach nur mal so als Einführung in das Matthäusevangelium zu sehen, worum geht es da so hauptsächlich? Und da werden wir immer wieder schauen. Ich bin schon gespannt. Es gibt viele spannende Abschnitte in diesem Evangelium. Wollen wir einfach nach und nach da so mal durchgehen. Jetzt heute möchte ich als erstes dann natürlich beginnen mit den ersten Versen. Die möchte ich auch nicht übergehen. Ja, es ist der Stammbaum von Jesus, diese ersten Verse. Und ich weiß, das ist vielleicht eher so uninteressant für uns, ne? Ich kann das auch verstehen, so ein Name nach dem anderen. Und dennoch möchte ich auch da mit euch reinschauen. Zuerst möchte ich den lesen. Und ich werde das dann auch so grafisch darstellen, dass man da diesen Überblick mit den Namen dann auch einfach mal hat. Also ich lese vor. Buch der Abstammung Jesu des Gesalbten, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Isaak aber zeugte Jakob. Jakob aber zeugte Juda und seine Brüder. Juda aber zeugte Peretz und Serach mit Tamar. Peretz aber zeugte Hezron. Hezron aber zeugte Aram. Aram aber zeugte Aminadab. Aminadab aber zeugte Nachschon. Nachschon aber zeugte Salmon. Salmon aber zeugte Boas mit Rahab. Boas aber zeugte Obed mit Ruth. Obed aber zeugte Isai. Isai aber zeugte den König David. Der König David aber zeugte Salomo mit der Frau des Uria. Salomo aber zeugte Rehabiam. Rehabiam aber zeugte Abia. Abia aber zeugte Asa. Asa aber zeugte Josaphat. Josaphat aber zeugte Joram. Joram aber zeugte Ussia. Ussia aber zeugte Jotam. Jotam aber zeugte Ahas. Ahas aber zeugte Hiskia. Hiskia aber zeugte Manasse. Manasse aber zeugte Amon. Amon aber zeugte Josia. Josia aber zeugte Jechonja und seine Brüder zur Zeit der Deportation nach Babylon. Nach der Deportation nach Babylon aber zeugte Jechonja Shealtiel. Shealtiel aber zeugte Zerubbabel. Zerubbabel aber zeugte Abihu. Abihu aber zeugte Eliakim. Eliakim aber zeugte Azor. Azor aber zeugte Zadok. Zadok aber zeugte Achiam. Achiam aber zeugte Elihu. Elihu aber zeugte Eliasa. Eliasa aber zeugte Mattan. Mattan aber zeugte Jakob. Jakob aber zeugte Josef, den Mann Marias, von der Jesus geboren wurde, der Gesalbte genannt wird. Alle Generationen nun von Abraham bis David sind 14 Generationen. Und von David bis zur Deportation nach Babylon sind 14 Generationen. Und von der Deportation nach Babylon bis zum Gesalbten sind 14 Generationen. Ich hoffe, ihr seid noch bei mir. Wie schon gesagt, ne, so ein Stammbaum für uns so eher uninteressant. So denken so, und wie gesagt, ich kann das verstehen. Ne? Man denkt so, ja, wozu? Warum brauchen wir das? Diese Aneinanderreihen von Namen. Weil ich meine, man muss bedenken, das ist ja Gottes Wort. Gott hat ja dafür gesorgt, dass das in der Bibel landet, in seinem Wort. Und vor allem dann auch noch an ganz erster Stelle im Neuen Testament. Also in unserer Anordnung mit Matthäus als erstes kommt das gleich als erstes. Und Gott wusste ja, dass das in dieser Anordnung sein wird. Und gleich diese Aneinanderreihung von Namen. Und dann denkst du, pff, ja, was soll ich damit anfangen? Also was bringt das? Wozu? Und wie gesagt, ich möchte ein paar Dinge ansprechen heute. Und ich denke, man kann da sogar noch mehr rausholen. Aber zum einen denke ich, wollte Matthäus hiermit deutlich machen, dass Jesus wirklich dieser Gesalbte ist. Dieser, der im Alten Testament ja schon angekündigt war. Der Gesalbte, der verheißen wurde durch viele Verheißungen, mit vielen Details. Und er wollte deutlich machen, Jesus ist er wirklich. Oder zumindest kann Jesus es sein. Erstmal, also es ist diese Mindestvoraussetzung erfüllt, dass er von Abraham und von David abstammen sollte. Das ist eine der Voraussetzungen. Natürlich, es gibt viele, die von diesen Männern abstammen, aber Jesus eben auch. Das ist schon mal eine Mindestvoraussetzung und in Jesus ist dann wirklich dieser Gesalbte gekommen. Das führt er dann ja aus, auch im weiteren Evangelium sozusagen. Aber das ist schon mal diese Standard, diese Mindestvoraussetzung. Deswegen bringt er das am Anfang, um zu zeigen, dieser Jesus ist ein Nachkomme von David und von Abraham, von denen der Gesalbte ja kommen soll. Ein weiterer Grund für diesen Stammbaum sind dann noch einige interessante Details, wo ich auf ein paar dann da eingehen möchte später. Genau, aber zuerst einmal zu diesem Punkt, dass deutlich gemacht werden sollte, der Gesalbte sollte ein Nachkomme von Abraham und David sein. die Verheißungen, die Gott an Abraham gegeben hat, ne, Gott hat ja einige Verheißungen an Abraham gegeben, die sind Abraham und seinem Nachkommen, dem Gesalbten, zugesprochen worden. Das erklärt uns Paulus in Galater 3, Vers 16. Da heißt es, nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Nachkommen zugesprochen worden. Es heißt nicht, und den Nachkommen als von vielen, sondern als von einem und deinem Nachkommen. Und dieser ist der Gesalbte. Das ist das, was Paulus hier schreibt und erklärt. Und wir haben da so diese Verheißung, beispielsweise von dem Land. Also Abraham wird das Land verheißen, dass es ihm gehören wird und seinem Nachkommen. Wir haben die Verheißung, dass in ihm, einmal haben wir das in Abraham und einmal haben wir das in seinem Nachkommen, alle Völker gesegnet werden. Wir haben also diese beiden Stellen, wo es einmal heißt in Abraham und dann einmal in seinem Nachkommen werden alle Völker gesegnet werden. Und das ist auch eine Stelle, die möchte ich auch jetzt einmal lesen in 1. Mose 22, auf die, denke ich, Paulus hier Bezug nimmt, wenn er sagt, es heißt nicht und den Nachkommen, sondern und deinem Nachkommen, dass er auf diese Stelle Bezug nimmt, unter anderem Genesis, also 1. Mose 22, Vers 18, da heißt es, und in deinem Nachkommen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Das sagt Gott dem Abraham zu, nachdem er beinahe seinen Sohn Isaak für Gott geopfert hätte. Also diese Verheißung gelten Abraham und seinem Nachkommen, dem Gesalbten, letztendlich Jesus. Denn in Jesus ist es ja so, werden alle Völker der Erde gesegnet. In ihm ist das Heil und alle Völker der Erde dürfen Anteil daran haben. In Jesus liegt dieser Segen für alle Völker. Also es ist wichtig, dass dieser Gesalbte ein Nachkommen von Abraham war und dass Jesus eben auch ein Nachkommen von Abraham war. Das ist wichtig. Was jetzt die Nachkommenschaft von David angeht, da ist es so, dass dem Nachkommen von David, also einem Nachkommen von David, zugesagt wird, dass er ein ewiges Königtum von Gott bekommt. Wir kennen vielleicht diese Verheißung an David in 1. Chronik 17. Da heißt es, und es wird geschehen, sagt Gott zu David, wenn deine Tage erfüllt sind, sodass du zu deinen Vätern hingehst, so will ich deinen Nachkommen nach dir erwecken, der von deinen Söhnen sein wird. Und ich werde sein Königtum bestätigen. Der wird mir ein Haus bauen und ich werde seinen Thron auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Und ich will meine Gnade nicht von ihm weichen lassen, wie ich sie von dem weichen ließ, der vor dir war, sondern ich will ihn auf ewig über mein Haus und mein Königreich einsetzen und sein Thron soll auf ewig feststehen. Also dieser Nachkomme von David, das ist der, der in Ewigkeit über das Königreich Gottes herrschen wird, der in Ewigkeit dieser König sein wird. Und das ist Jesus. Er erfüllt, zuallererst einmal erfüllt er diese Bedingungen, dass er ein Nachkomme Abrahams und Davids sein wird. Und deswegen ist das so wichtig, dass das hier am Anfang vom Matthäus-Evangelium steht, was für uns vielleicht so mühsam ist, weil wir mit so Stammbäumen und so vielen Namen vielleicht dann nichts anfangen können. Ich denke, es geht auch jetzt nicht um jeden einzelnen Namen so, ne? Also das, aber so um das Gesamte, um das zu zeigen. Denn Matthäus hat sich das ja nicht zusammengereimt. Dieser Stammbaum, das ist ja Realität, der Stammbaum war so. Das hätte jeder damals nachprüfen können. Da gab es auch, es gab so wie heute diese Archive, und wo das festgehalten wird. So wie heute könnte man auch ins Standesamt gehen und dann gewisse Nachforschungen betreiben. Und sie können dir dann gewisse Sachen sagen. Natürlich ist das begrenzt auf das, wenn etwas verloren gegangen ist, gibt es ja auch. Durch einen Brand, durch Kriege gehen Sachen dann verloren. So ist das, denke ich, auch in Israel irgendwann passiert. Jerusalem hat ja dann irgendwann gebrannt und der Tempel. Da sind diese viele Dinge, denke ich, auch verloren gegangen. Aber damals hätte das jeder nachprüfen können. Das hat Matthäus sich ja nicht aus den Fingern gezogen, sondern es war handfest. Jesus hat diesen Stammbaum. Und das ist schon mal eine ganz, ganz wichtige Grundlage. Also für uns ist das eher halt so, naja, ein Stammbaum, aber wie gesagt, das sind wichtige Tatsachen und es sollen sich, habe ich gehört, es sollen sich tatsächlich Juden nur aufgrund des Lesens dieses Stammbaums bekehrt haben. Also Jesus als den Gesalbten anerkannt haben. Also Georgi hat ja gesagt, er musste bis Kapitel 7 kommen von Matthäus. Es gibt anscheinend Juden, die tatsächlich nur bis zum Vers 17 vom ersten Kapitel kommen und sich dann bekehrt haben. Weil, das ist jetzt so meine Einschätzung, viele Juden, für die ist ja Jesus so, ja, das ist so dieser von den Christen und das sind ja alles diese Westeuropäer und also die Christen da und dann verbinden sie eben Jesus auch damit, das ist so einer von denen da irgendwie, so ein Westeuropäer oder irgendwas. Und denken deswegen vielleicht schon allein, weil sie das von Kindheit an auch eingetrichtert bekommen, da können viele vielleicht nicht mal was dafür, dass sie das wirklich so denken, dass sie nicht mal wissen, dass Jesus eigentlich ein Jude war, was ja eben diese Mindestvoraussetzung ist, dass er von Abraham und David abstammt. Das wissen viele gar nicht. Die haben eine andere Vorstellung von Jesus und haben deswegen schon allein Probleme, sich überhaupt damit mal auseinanderzusetzen mit diesem Jesus, ne? Ich will das auch gar nicht entschuldigen, dass viele Juden da vielleicht so ablehnend sind gegenüber Jesus, nur aufgrund der Geschichte der Christen, weil vielleicht die Christen viele Fehler auch gemacht haben in der Geschichte. Es wird dann ja so oft als Entschuldigung gebraucht, ja, die Juden, ne, die können da nichts für, dass sie Jesus so ablehnen, weil guckt doch die Christen an, was sie gemacht haben. Das will ich gar nicht, diese Haltung von den Juden will ich da gar nicht entschuldigen. Ich denke, sie könnten sich dann trotzdem auch damit beschäftigen. Aber eben, manche können vielleicht gar nichts dafür, weil sie als Kinder schon so das eingetrichtert bekommen. Und dann lesen sie das, wenn sie sich mal dann dazu durchringen, weil sie sind ja sehr ablehnend, auch das Neue Testament überhaupt in die Hand zu nehmen, viele. Und dann lesen sie das, wenn sie das dann mal tun, und lesen gleich diesen ersten Abschnitt, diesen Stammbaum und sehen, ach, Jesus war also ein Nachkomme von Abraham und David, der war also er hat also diese Voraussetzungen erfüllt. Und dann ist das vielleicht nur das Einzige, was noch gefehlt hat. Weil Jesus an sich ja schon auch angesehen ist. Aber dann noch das Einzige, was noch gefehlt hat. Und dann kann ich mir vorstellen, dass sich dann Juden vielleicht wirklich deswegen schon bekehrt haben. Finde ich interessant so, ne? Weil wir können oft damit nichts anfangen. Und dann gibt es eben Juden, für die das so wichtig war, dass sie sich dadurch bekehrt haben. Deswegen ist es auch wunderbar, dass Gott das so geführt hat, dass Matthäus diesen Stammbaum hier reingeschrieben hat. Also das ist dieser eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass dieser Stammbaum so einige Details in sich hat, die es in sich haben, finde ich. Also die schon echt erstaunlich sind. Also wie schon gesagt, Gott kommt zu seinem Ziel. Und dass er Jesus ja geschickt hat, auf diese Erde, dass er Mensch wurde, war ja der Anfang von dem Ganzen, des ganzen Prozesses, der Beginn. Und Gott kommt zu seinem Ziel. Aber wie kommt er dazu? Auf welche Weise? Und das ist, finde ich, erstaunlich. Denn dass Jesus durch diesen Stammbaum zur Welt gekommen ist, das ist erstaunlich, denn dieser Stammbaum hat so einige, wie soll man sagen, nicht so schöne Dinge in sich, die so ein bisschen anstößig sind, die nicht so ganz rein sind, sage ich mal, ne, hat dieser Stammbaum in sich. Und Gott hat trotzdem entschieden, dass Jesus durch diesen Stammbaum zur Welt kommen soll. Ich frage mich, oder ich habe keine Ahnung, ob es nicht auch eine andere Möglichkeit gegeben hätte. Vielleicht ja, ich weiß nicht. Aber Gott wählte diesen Weg. Der König der Welt, Gottes Sohn, kommt über diesen Stammbaum zur Welt. Und diese Dinge, ich werde gleich auf die eingehen, was da so ist, so anstößig und so, diese Dinge, die da aber sind, die werden auch nicht verborgen von Matthäus. Die werden nicht irgendwie so beiseite geschoben oder so. Die werden ganz öffentlich dann hier so präsentiert von Matthäus. Und das ist ja der Punkt. Gott hat es ja auch nicht nötig, etwas zu verbergen. Denn so wie er es gemacht hat, das ist ja die Wahrheit, das ist die Realität. Und so wie er es macht und gemacht hat, kommt Gott zu seinem Ziel. Er hat es gar nicht nötig, irgendetwas zu verbergen. Denn so wie Gott es macht, ist es gut. Und das stärkt auch die Glaubwürdigkeit übrigens, die Glaubwürdigkeit der Bibel, jetzt im Speziellen des Matthäus-Evangeliums, diese Dinge, die da drin vorkommen, stärken die Glaubwürdigkeit. Denn wenn jemand nur etwas hätte erfinden wollen, irgendwelche Geschichten, was ja behauptet wird, etwas erfinden wollen, um irgendwie vielleicht Macht zu gewinnen, ne? Also es geht ja dann immer darum, ja, man hat diese Sachen erfunden mit Jesus und so weiter, um die Menschen, das Volk an sich zu binden, um sie, ne, unter Gewalt zu haben. Die Kirche, ne, damals schon im Mittelalter, die hat ja durch die Bibel, hat sie ja das Volk unterdrückt, ne, indem sie gesagt haben, ihr müsst dies und das und so weiter. Da wird dann behauptet, das ist alles erfunden worden, damit man eben diese Macht hat. Aber wenn jemand das hätte tun wollen, wirklich etwas erfinden, um sich Macht zu verschaffen, der wäre nicht so vorgegangen. Der hätte nicht so etwas geschrieben, wie wir letztendlich hier drin haben, wie Matthäus geschrieben hat. Weil dann hätte er genau das Gegenteil erreicht, damals. Das stärkt also die Glaubwürdigkeit, weil es wird total unverblümt alles geschildert, weil es einfach die Wahrheit ist. Man will einfach halt die Wahrheit kundtun. Und deswegen steigert das die Glaubwürdigkeit, dass das wirklich die Wahrheit ist. Und das ist eben der Punkt. Die Klugen und Weisen in den Augen dieser Welt nehmen das nicht an, weil das, was Gott getan hat, zu absurd ist für sie. Es ist absurd. Es ist total verrückt. Denn für die Klugen und Weisen in den Augen dieser Welt ist das so, auf dieses Niveau, sage ich mal, begeben sie sich nicht hinab. Und deswegen ist es so, dass die Törichten und die Dummen in den Augen dieser Welt es annehmen. Und das wollte Gott auch so. Denn in den Augen Gottes sind diese Leute, die in den Augen der Welt vielleicht töricht und dumm sind, in den Augen Gottes sind das die wahrhaft Klugen. Die Wahrheit Gottes einfach annehmen, einfach im Glauben annehmen. Und die Klugen und Weisen, die sich überheben darüber, die werden einmal ziemlich dumm dastehen. Und ich möchte das auch nicht pauschal sagen, weil es gibt auch Kluge und Weise in den Augen dieser Welt, die das auch annehmen. Das ist ja jetzt nicht pauschal. Und das ist wunderbar, wenn es auch Kluge gibt, die das trotzdem annehmen und die sich sozusagen ihre Klugheit nicht über die Wahrheit stellen und ihre Klugheit nicht so wichtig nehmen, sag ich mal, sondern sich da auch demütigen und das trotzdem annehmen. Ne? Aber so im Allgemeinen sagt Gott ja auch in der Bibel, die Klugen, die haben es nicht angenommen. Weil es etwas Absurdes ist, was Gott getan hat. Wie Gott hier gehandelt hat in der Weltgeschichte, wie er das gemacht hat. Es ist absurd für die Welt. Und das, wie gesagt, einfach nur in diesem Stammbaum sehen wir auch einen Teil davon, von diesem Verrückten, sag ich mal. Also was ist mit diesem Stammbaum? Ich möchte auch ein Beispiel zu der heutigen Zeit geben. Vielleicht bekommt ihr das so ein bisschen mit, diese Ereignisse um das britische Königshaus. Ich bin da nicht tief drin. Ich lese nur ab und zu mal so Überschriften von den Nachrichten, wo ja dieser Prinz Harry vieles offenbart aus dem britischen Königshaus, was da so abgeht. Also so Skandale und sowas. Also der Prinz, der Königssohn sozusagen, der offenbart da einiges, bringt einiges an die Öffentlichkeit. Und das ist ja schändlich für die. Das ist nicht gut, das wollen die ja nicht. Wenn da interne Sachen sind und so Skandale eben, das wollen die nicht, denn das soll nach außen hin alles schön aussehen. Ne? Es soll ja alles gut sein, es soll alles rein sein. Also man versucht das zu vermeiden, dass irgendwas schlecht aussieht bei dem Königshaus. Ne? Und so heißt es jetzt jetzt vor kurzem habe ich das eben gesehen, das nicht groß gelesen, aber da hat dieser Prinz Harry ein Buch jetzt rausgebracht, eine Biografie über sein Leben und bringt da eben einige peinliche Details aus diesem Königshaus. Einige auch Anschuldigungen und so weiter. Und da heißt es hier in der Überschrift von der Tagesschau, von dem Artikel heißt, die Entzauberung hat stattgefunden. Also das ist ja dieser Punkt, die Entzauberung. Weil es soll ja alles schön aussehen und jetzt der rückt mit allen Sachen raus, dass das da alles gar nicht so schön und friedlich und toll ist und so königlich. Ne? So deswegen, also so eine Sachen, das soll nicht an die Öffentlichkeit und man will alles schön reinhalten. Und eben auch der Stammbaum von einem König, der soll ja rein sein, sag ich mal. Ne? Da soll jetzt nichts, irgendwas Komisches drin sein in dem Stammbaum. Ne? Das wird ja sein Ansehen vielleicht schmälern. Und wenn wir jetzt Jesu Stammbaum anschauen, dann ist einer der Punkte, der enthält Frauen. Also für uns jetzt so, hä? Ja und? Dann enthält er halt Frauen. Ich meine, wenn wir jetzt unseren Stammbaum machen würden, würden wir auch sagen, ich stamme ab hier von meiner Mutter, meinem Vater. Und die stammen wieder ab von Mutter und Vater. Wir würden so unseren Stammbaum eben zeichnen. Aber wir müssen ja anschauen aus der Sicht damals. Wie war das damals? Das ist ja das Besondere. Es geht ja nicht darum, wie wir das heutzutage beurteilen, sondern wie eben ein Schreiber, der das ja damals geschrieben hat, dass der so etwas gemacht hat. Dass er da diese Frauen reingebracht hat in den Stammbaum. Weil das war absolut ungewöhnlich für die Zeit damals. Das hätte jemand, der jetzt, wie gesagt, der vielleicht etwas erfinden will, der irgendwas aus Jux und Dollerei macht, hätte das so nicht gemacht. Weil das überhaupt nicht der Kultur da entspricht. Er hätte nur Männer gebracht. Aber Matthäus macht es eben. Er ist halt inspiriert. Diese Frauen sollten damit drin sein. So auch zum Beispiel bei der Auferstehung, nur um ein weiteres Beispiel zu bringen, was damals absolut ungewöhnlich war, es wird ja in den Evangelien wird geschildert, dass die Frauen die ersten Zeugen waren der Auferstehung. Und ihr Lieben, wenn jemand etwas hätte erfinden wollen, die Auferstehung von Jesus, hätte er das nie gemacht, weil der schadet sich damit selbst, weil damals galt das Zeugnis einer Frau nichts. Wenn eine Frau damals vor Gericht ausgesagt hätte, das hätte kein Gewicht gehabt. Das ist heutzutage anders, das ist ja auch gut so, weil ich meine, Frauen sind doch genauso Menschen. Und die haben ja, also warum sollte ihre Aussage nicht gelten? Ne? Aber damals war das halt so. Und deswegen, wenn jemand jetzt hätte sagen sollen, hier das erfinden sollen mit der Auferstehung, hätte er doch nie die Geschichte gebracht, dass Frauen Jesus als erstes gesehen haben, die ersten Zeugen wären. Damit hätte er seine Glaubwürdigkeit sozusagen untergraben. Außer, es ist einfach so gewesen. Es ist halt nun mal die Wahrheit. Wenn das einfach so war und man einfach nur so, wie es passiert ist, es darstellen will, dann macht man das. Dann erzählt man das eben einfach so, wie es war. Und das steigert die Glaubwürdigkeit auch der Auferstehung. Also für mich ist das nicht mal eine Kleinigkeit. Für mich ist das ein riesengroßer Beweis der Auferstehung Jesu, dass das wahr ist, was da berichtet wird. Ja, und so auch hier in diesem Stammbaum, dass da diese Frauen vorkommen. Und vor allem dann, was für Frauen? Das ist eben der Punkt. Tamar war eine Hure. Sie hat mit ihrem Schwiegervater geschlafen. Sogar ohne, dass der Schwiegervater das wusste, dass das seine Schwiegertochter ist. Also, genau. Rahab war auch eine Hure und eine Ausländerin. Also sie ist erst später zum Volk Gottes dazugekommen. Ruth war eine Ausländerin auch. Und dann die Frau des Uriah. Finde ich übrigens interessant, dass er das sogar so schreibt, Frau des Uriah, weil der Name war ja nicht unbekannt. Wir wissen den heute, weil er eben im Alten Testament ja steht. Also Matthäus wusste den erst recht. Bathseba ist der Name. Und trotzdem schreibt er nicht Bathseba, er schreibt Frau des Uriah, was nochmal mehr betont, dass das eine Ehebrecherin ja ist. Also wie gesagt, was für Frauen sind hier, ne? Eine Ehebrecherin. Ne? David natürlich der Ehebrecher in dem Fall. Und weil es die Frau des Uriah war. Nochmal so, als ob er das nochmal so richtig betonen will. Die Frau des Uriah, eines anderen eben. Also wie gesagt, Frauen und dann eben, was für Frauen kommen in diesem Stammbaum vor? Und auch, so die gottlosen Männer werden nicht wegretuschiert. Ich habe jetzt mal hier so ein paar markiert, von denen ich sicher wusste, dass sie gottlos waren. Und das ist das, was ich meine. Wenn so etwas im Stammbaum ist, das hat man nicht gerne in einem Königshaus, in einem königlichen Stammbaum. Ne? Also so die Adligen aus Großbritannien da, die würden sowas nicht gerne sehen wollen. Aber es wird halt dargestellt. Und da wird einfach deutlich, der Sohn Gottes kommt in eine sündige Welt mit sündigen Menschen. Und auch durch so einen Stammbaum, der aus sündigen Menschen besteht. Und zwar für sündige Menschen. Er wird sein Volk von ihren Sünden retten. Eine Frage, die ich mir da gestellt habe, ist, warum musste die Linie unbedingt über Bathseba gehen, also über die Frau des Uriah? Auch da, hätte Gott das nicht anders machen können? Es hätte doch jede andere Frau da auswählen können oder so. Warum gerade über sie, die ja eben die Ehebrecherin war? Ich denke, ein Grund, den wir daraus einfach lernen können, das ist für mich so ein Detail in diesem Stammbaum, wo wir etwas lernen können über Gottes Art, Gottes Wesen, dass Gott zu seinem Ziel kommt, trotz unvollkommener Menschen. Trotz unvollkommener Menschen. Gott zeigt hier, also ich meine, David und Bathseba haben eine schlimme Sünde begangen, aber Gott zeigt hier, es muss nicht bei der Sünde enden. Gott kann mit unvollkommenen Menschen arbeiten. Er kommt zu seinem Ziel trotz und auch durch unvollkommene Menschen. Die Buße ist natürlich eine Voraussetzung dafür, dass man eben seine Schuld eingesteht, ernsthaft umdenkt und sich ändern will. Also das wirklich eingesteht, dass das nicht okay war und wirklich bereit ist, jetzt vorhat, also erstmal diese Willensentscheidung auch vorhat, das will ich in Zukunft auch anders machen. Das muss dann in Zukunft noch immer nicht alles perfekt klappen, aber dieser Eifer ist da, diese Entscheidung ist auf jeden Fall da, das ist diese Buße. Und das hat ja David getan. Also David hat das auf jeden Fall getan und ich gehe einfach jetzt mal davon aus, dass auch eine Bathseba das mitgetan hat. Es ist passiert, das kann man auch nicht rückgängig machen, aber als sie darauf aufmerksam gemacht wurden von dem Propheten Nathan, da ist David zerbrochen und hat wirklich Buße getan. Er hat wirklich eingesehen, dass das falsch war und sich mit Sicherheit vorgenommen ist, nicht nochmal, dass sowas nochmal passiert. Also da ist diese Buße natürlich die Voraussetzung. Und dann kann Gott mit diesen Menschen, die ja unvollkommen sind, weil geschehen ist geschehen, kann er weiter arbeiten. Er kann mit ihnen arbeiten. Deswegen, auch wenn du versagt hast, das können wir, denke ich, daraus lernen, die Art Gottes, wenn du versagt hast, es muss nicht damit enden. Bleib nicht dort stehen. Gott kann auch dann noch weiter mit dir arbeiten. Es ist nicht das Ende. Du kannst umkehren, wieder aufstehen und Gott wird weiter dich annehmen und mit dir handeln, mit dir arbeiten, dich annehmen. Das können wir, finde ich interessant, aus so einem Stammbaum, finde ich, können wir das lernen. Gott braucht und will nicht die, die sich für stark halten, sondern er hat Wohlgefallen an denen, die auf seine Hilfe hoffen, die sich bewusst sind, dass sie Gott brauchen, dass sie ohne Gott verloren sind. Das heißt also, dass es geht nicht darum, oder Gott will nicht, dass wir die Sünde auf die leichte Schulter nehmen, dass wir alles so, ja, Gott wird mich ja sowieso annehmen und so weiter. Und dann so, ich kann sündigen, wie ich will. Das nicht. Aber auch nicht, dass wir uns der Sünde bewusst sind und sie dann aber vor Gott verheimlichen. Weil wir eben stark tun wollen, weil wir so tun wollen, als ob bei uns alles gut ist. Als ob wir niemanden brauchen. Also als ob wir Gottes Vergebung auch nicht brauchen. Und so weiter. Das auch nicht. Sondern Gott freut sich, also er freut sich nicht über die Sünde, aber wenn sie passiert ist, die Sünde, dann freut er sich über jemanden, der bereit ist, es zuzugeben und sich voll auf Gott zu werfen und auf sein Erbarmen zu hoffen. Wenn das jemand macht, das freut Gott immens. Über die, die bereit sind, sich zu demütigen und einfach sich voll auf Gottes Erbarmen zu. Und die sagen, ja, ich habe versagt, ich brauche dich, Gott, ohne dich bin ich verloren. Über die Leute freut sich Gott und er nimmt sie gerne an. Ein weiteres kleines Detail. Gott kommt zu seinem Ziel trotz unmöglicher Umstände. Was meine ich damit? Wir haben ja gelesen vorhin auch, dass ein Nachkomme Davids in Ewigkeit auf seinem Thron sitzen sollte. Diese Verheißung, die Gott David gegeben hat. Dieser eine Nachkomme, dem werde ich das ewige Königtum geben. Jetzt der Punkt, dann geht ja die Königslinie von David weiter, Salomo, Rehabiam und so weiter und dann unter anderem bis Jechonja. Und über Jechonja wird etwas gesagt in Jeremia 22, da sagt Gott, so spricht der Herr, schreib diesen Mann, also Jechonja, auf als kinderlos, als einen Mann, der sein Leben lang nicht gedeihen wird, ja keiner seiner Nachkommen wird gedeihen, dass er auf dem Thron David sitzen und weiterhin über Juda herrschen könnte. Wow. Gott sagt hier, keiner der Nachkommen von Jechonja wird auf dem Thron David sitzen. Da ist jetzt die Frage, hä? Hat Gott sich da jetzt selbst ins Abseits geschossen? Sozusagen so eine Zwickmühle. Diese zwei Verheißungen und eine davon muss er erbrechen. Oder wie? Also unmöglich irgendwie, ne? Weil es darf kein Nachkomme von Jechonja sein. Der Punkt ist jetzt, Jesus als der Gesalbte hat den rechtmäßigen Anspruch auf den Thron Davids über Josef. Aber Josef ist nicht der leibliche Vater von Jesus. Jesus ist ja kein leiblicher Nachkomme von Josef und dementsprechend auch kein leiblicher Nachkomme von Jechonja. Ne? Aber dennoch hat er den rechtmäßigen Anspruch, weil er ein Adoptivsohn sozusagen von Josef ist. Und er hat dieses Recht, er ist wie ein echter Sohn von Josef, aber biologisch, sage ich mal, ist er kein Nachkomme von Josef. Und so hat er den Anspruch auf den Thron Davids. Jetzt kann man natürlich dann aber sagen, ja, aber er sollte doch auch ein Nachkomme von David sein. Ja, und das ist er auch über Maria. Über Maria ist er ein echter Nachkomme Davids. Im Lukas-Evangelium haben wir auch einen Stammbaum und der sieht ein bisschen anders aus. Und der geht wahrscheinlich über Maria und der geht auch bis zu David. Also Maria ist auch ein Nachkommen von David über eine andere Linie, aber nicht über Jechonja. Und so ist Jesus ein wahrer Nachkomme von David, also ein leiblicher Nachkomme von David, über Maria, aber nicht über Jechonja. Also, dass er dann ein Nachkomme von Jechonja ist. Und er hat den Anspruch auf den Thron, weil er rechtmäßig ein Nachkomme von Josef und dementsprechend dann von David ist. Also, das ist der Punkt ist, Gott schafft es, diese Unmöglichkeit schafft er aufzuheben, durch die Jungfrauengeburt. Durch die Jungfrauengeburt, dass Jesus ein echter Sohn von Maria ist, aber nicht von Josef. Durch die Jungfrauengeburt. Das finde ich einfach interessant, weil wer von uns wäre auf diese Idee oder diese Lösung gekommen? So einen unmöglichen Umstand aufzuheben. Und deswegen, wenn du denkst, es ist aussichtslos, wenn du in einer Situation bist, wo du denkst, und ich denke, die kennen wir alle, so Situationen, wo man denkt, boah, wie soll das noch anders werden? Wie soll sich da noch irgendwas ändern oder dass sich das Blatt wenden? Es ist unmöglich, also ich sehe keine Möglichkeit. Ihr Lieben, bei Gott ist alles möglich. Gott hat immer noch etwas auf Lager, wie er das Blatt wenden kann, wenn er es will. Gott kann auch die unmöglichsten Umstände lenken und wenden. Das heißt, wenn wir in solchen unmöglichen Umständen sind, dann lasst uns daran denken, dass unser Gott größer ist als diese Umstände. Und dass, wenn er will, dass er es auch ändern kann. Es liegt an ihm. Ich denke, es gibt auch noch bestimmt einige andere Details hier zu entdecken, aber das soll es erstmal für heute sein. Ich wollte heute so einen kurzen Überblick über den Schwerpunkt des Matthäus-Evangeliums da geben, wo wir auch uns dran langhangeln werden. Und dann eben einige Details aus diesem Stammbaum schon herausbringen, dass Gott zu seinem Ziel kommt, trotz unvollkommener Menschen und trotz unmöglicher Umstände. Und dann bin ich schon gespannt auf weitere spannende Abschnitte im Matthäus-Evangelium. Da gibt es wirklich spannende Dinge. Der heutige Abschnitt war jetzt vielleicht nicht der spannendste vom Text her. Einfach nur Namen. Aber ich hoffe, dass ihr doch etwas trotzdem daraus mitnehmen konntet. Dass ihr da gestärkt wurdet, ermutigt wurdet, Gott da auch erinnert werden konntet, wie Gott ist. Dass er dich annimmt, wenn du Buße tust und weiter mit dir gehen will, weiter mit dir arbeiten will. Und dass Gott, wenn du in schwierigen Situationen bist, unmöglichen Situationen, dass er das Blatt wenden kann, wenn er es will. Lasst uns auf ihn vertrauen und ihm die Ehre geben. Amen.